Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Morgen ist große Einheitsparty in Kiel. Das Datum ist ein bisschen krumm. Gefühlt sind es 30 Jahre, de facto 29 Jahre deutsche Einheit. Und begleitend dazu gibt es natürlich eine Debatte, im Moment ein bisschen lauter, aber aus vielen Jahren vertraut. Wie steht es um die innere Einheit des Landes? Harald Welzer, das will ich gerne mit Ihnen besprechen und uns dazu einen Gedanken mitgeben von der Schriftstellerin und Publizistin Jana Hensel heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview.
Diese Einheitsberichte, offen gestanden, sind auch Teil dieser Einheitsfolklore. Ich glaube nicht, dass man so weitermachen kann wie in den letzten Jahren, dass man auch immer sozusagen die Ostdeutschen darin bemisst, wie weit sie schon der westdeutschen Realität entgegengekommen sind. Also sind wir, glaube ich, zumindest ökonomisch bei irgendwie 70% des westdeutschen Niveaus angekommen. Da zementieren sie dauerhaft Hierarchien in Gesellschaften. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip beginnen, ganz anders über Ost und West zu sprechen. Wir müssen diese verschiedenen Realitäten ganz anders benennen, damit die Ostdeutschen nicht immer das Gefühl haben, sie haben es immer noch nicht geschafft. Sie sind immer noch nicht ganz wie der Westen geworden.
Einfach nicht mehr vergleichen, sagt Jana Hensel. Harald Welzer, kann das klappen?
Das weiß ich nicht, ob das klappen kann. Ich hätte ja eine ganz andere Position sozusagen zu der großen dahinterliegenden Frage, wo stehen wir denn heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall und so. Ich finde, man muss sich mal von der Vorstellung verabschieden, dass innerhalb einer Generation, 30 Jahre, solche Epochenbrüche, solche Fundamentalwandlungen schmerzfrei zu bearbeiten wären. Das ist etwas Großes, was da geschehen ist. Das hat auch weit über die Bundesrepublik hinaus die ganze geopolitische Weltdimension vollkommen einmal durchgewirbelt. Und Gesellschaften brauchen lange, um mit so etwas umzugehen. Und insofern ist immer das, mir kommt das so konsumistisch vor, als hätte man so die Idee, ja, da ist super Mauer gefallen, Ostblock untergegangen, Wiedervereinigung. Mensch, und da hat doch jetzt tatsächlich nicht alles geklappt.
Ja, das Problem ist natürlich, das, was Sie gerade sagen, ist eine wunderbare Perspektive für Historiker, 30, 40, 50, 60 Jahre. Für ein Menschenleben ist es halt genau das Menschenleben und genau die Frage, was ist in meinem Leben passiert? Welche Chancen hatte ich? Welche Brüche habe ich erlebt?
Aber das kann man ja, also das wäre jetzt gegen Frau Hensel, das kann man vergleichen. Überlegen Sie Strukturwandel im Ruhrgebiet. Überlegen Sie Massenarbeitslosigkeit in Westdeutschland. Unter anderem verursacht durch solche Strukturwandel, aber auch durch andere Ursachen. Also was ich damit sagen will, diese Erfahrung, diese leidvolle Erfahrung, die dann eine Generation trifft und eine andere vielleicht nicht, die dann besser dabei wegkommt, das ist sozusagen nicht schön, aber das ist im historischen Prozess, das passiert halt. Denken Sie mal daran, wir haben eine Kriegsgeneration gehabt, also die Generation meiner Großeltern oder zum Teil noch der Elterngeneration, die das als Kinder erlebt haben. Da würde ich doch sagen, wow, wie stehe ich super da auf der Seite der Geschichte, dass ich sowas nicht erlebt habe. Und. Also die Vorstellung, dass Geschichte so liefe, dass alle unbeschadet da rauskommen, die macht, glaube ich, den Schmerz größer, als wenn man davon ausgehen könnte, dass das Leben nun mal das Leben ist und blöde Dinge manchmal passieren.
Aber welchen Schluss ziehe ich denn dann aus dem, was Sie da gerade sagen, was ich gerade von Ihnen höre? Es ist, wie es ist, oder ist dann noch politische Steuerungsfähigkeit? Denn das Interessante ist ja, dass diese Gefühlslagen jetzt im Jahr 30 nach der Wende eigentlich fast stärker hervortreten als nach 10, nach 20 Jahren.
Ja, aber da muss man sehen, warum. Es hat erstens natürlich was mit den sogenannten Direktmedien zu tun, dass wir einen Überhang von Artikulation, von demokratiefeindlichen Stimmen, von Dauererregung, Dauergereiztheit und sonst was haben, die im politischen Raum sehr stark beeinflusst haben und dementsprechend auch Meinungen mehr Präsenz verschafft haben, als sie vielleicht in der realen Wirklichkeit so sind. Zweitens, wir leben ja in politischen Zeiten, wo die politische Klasse niemals jemandem wehtun will, sondern immer pädagogisch agiert und sagt, ja, da haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Und so war ja jetzt sogar nach der Wahl in Sachsen und Brandenburg, anstatt anzuerkennen, die politische Realität, dass ein Viertel bis ein Drittel der Wahlbevölkerung dezidiert rechtspopulistisch wählt, weil sie wahrscheinlich genau die Auffassung dieser Partei, die sie gewählt haben, teilen. Das ist ja ein simpler Sachverhalt, mal zu überlegen, die machen ihr Kreuzchen, weil sie es gut finden. Nein, es wurde pädagogisch darauf reagiert und dann gesagt, jetzt müssen wir liefern und sowas. Was will ich damit sagen? Man muss den Leuten auch mal sagen, was Sache ist. Man könnte auch vielleicht umgekehrt einfach auch mal nicht nur über das Negative reden der letzten 30 Jahre, sondern auch stark machen, ähnlich wie ich das vorhin mit der Kaufkraft beim anderen Thema gesagt habe, mal sagen, gegen was rechnen wir das denn? Was ist denn zum Beispiel an sozialer Sicherung, was ist zum Beispiel an Reisemöglichkeiten, was ist zum Beispiel an Herstellung von Infrastrukturen und so weiter tatsächlich geleistet worden? Und das mal gegenrechnen gegen die Sachen, die deutlich verbesserungsfähig sind, die muss man damit ja nicht in Abrede stellen. Also mir ist diese ganze politische Diskurs viel zu unpolitisch. Der wird pädagogisch geführt.
Psychologisch auch, ne?
So küchenpsychologisch, ja. Als käme man da durch irgendwelche monetären Wohltaten, würde man Leuten also von Vorurteilen und Ressentiments abbringen. Auch das ist ja ein Irrtum. Ich glaube, da muss man auch mal Tacheles reden und sagen, was denn eigentlich alles gut gelaufen ist und das dagegen rechnen, was schlecht gelaufen ist. Nicht in dem Sinne, wie Hensel das eben gesagt hat, im Ost-West-Vergleich, sondern vielleicht auch in dem Vergleich, welche Strukturwandlungsprobleme haben wir denn auch im Westen gehabt, welche Benachteiligung, warum sprechen wir nicht viel mehr über Bildungsungleichheit, die ist zum Beispiel im Westen seit 30 Jahren ein riesiges Problem, im Osten natürlich auch, aber es ist ein gesamtdeutsches Problem, dass dieses Land es sich leistet, eine unglaubliche Bildungsungleichheit zu haben. Und. Das heißt, man könnte diesen Diskurs auch gemeinsam führen und dann markieren, wo sind denn Sachen, die jetzt noch verbesserungsfähig sind.
Den Diskurs gemeinsam führen, das ist ein gutes Stichwort. Das können Sie morgen bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur am Tag der Deutschen Einheit haben wir nämlich von 10 bis 12 Uhr unsere Sendung im Gespräch mit Hörerbeteiligung. Das heißt, Sie können uns anrufen und kontaktieren. Harald Welzer, bis hierhin vielen Dank.